2. Shalom.
Shalom, shalom, shalom uvracha. Ich bin Michael Strassmann und sage willkommen und Bruchim Habaim in unserem Bayern 2 Freitagsfunkstätel, in unserer Quadrant Jiddischkeit, in unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. In unserem jüdischen Kalender haben wir heute den 23. Iyar 5784. Die Existenz Israels ist deutsche Staatsraison. So heißt es seit Jahren und erst recht in den letzten Monaten, Wochen und Tagen. Nur kann niemand so richtig sagen, was genau das heißt und was genau das bedeutet. Auf alle Fälle gibt es da ein Missverhältnis und eine Art Schieflage, denn fast die Hälfte aller Israelis war schon mal bei uns in Deutschland. Dagegen waren nur 9% aller Deutschen schon mal in Israel. Was also geht uns hier in Deutschland durch den Kopf, wenn wir an Israel denken? Und was kommt Israelis in den Sinn, wenn sie an Deutschland denken? Das sind zwei Ausgangsfragen für ein Buch, das vor etwa 2 Wochen herausgekommen ist. Das Buch heißt »Ich sehe was, was du nicht siehst. Deutschland, Israel, Einblicke«. Unser Shalom-Reporter Dieter Wulff stellt uns dieses Buch sowie die beiden Herausgeberinnen Alexandra Nocke und Theresa Schäfer vor.
Wir haben sehr viele Farbkleckse in unterschiedlichen Schattierungen gesammelt, die zeigen, dieses Bild ist eben nicht schwarz-weiß, sondern sehr farbig. Es ist etwas wild, es ist widersprüchlich, es hat unterschiedliche Stimmungen, Emotionen und Inhalte, die aber alle dazugehören.
Theresa Schäfer über ihr Buchprojekt »Ich sehe was, was du nicht siehst«, ein Buch über Deutschland und Israel. Wie also war die Überlegung, sieht man in Deutschland und in Israel auf das eigene und auf das jeweils andere Land, erklärt Alexandra Nocke, die Mitherausgeberin des Buches.
Unsere Voraussetzung, die wir gesetzt haben, um eine Auswahl von Menschen zu finden, die unsere GesprächspartnerInnen werden können, war, dass die Person Israel und Deutschland aus eigenem Erleben kennen muss, aber eben auch eine Person der Öffentlichkeit ist.
Beide, Theresa Schäfer und Alexandra Nocke, haben länger in Israel gelebt, dort studiert und beschäftigen sich seit Jahren mit dieser historisch so verwobenen, schwierigen und auch innigen und fast immer sehr emotionalen Beziehung. Die Idee war sehr einfach. Alle Interviewpartner bekamen dieselben 2 Fragen. Woran denkst du, wenn du an Deutschland denkst? Und umgekehrt, woran denkst du, wenn du an Israel denkst? So Theresa Schäfer.
Es stand allen offen, das sehr abstrakt oder konkret, kreativ, persönlich oder, wenn Sie möchten, auch politisch zu beantworten.
Entstanden sind so 35 beeindruckende Porträts, meist sehr persönlich, mit manchmal lustigen, aber auch beängstigenden und bedrückenden Details. Es geht um Heimat und das sind oft Gerüche und Geschmäcker, an die sich auch der im Buch porträtierte Sportmoderator Marcel Reif erinnert. Er kam mit seinen Eltern 1955 aus Polen, da war er 5. Israel sind für ihn auch Kindheitserinnerungen.
Das roch nach Meer vor allem. Also das ist das wahrscheinlich kräftigste. Der liegt am Meer und ich hatte das Meer noch nie gesehen. Insofern diese Gischt, dieser Geruch nach Salzwasser ist voll präsent.
Etwa 1,5 Jahre bleibt die Familie in Israel und zieht dann nach Deutschland, wo der Vater in Kaiserslautern bei den US-Militärs arbeitet. Es dauert über 10 Jahre, bis Marcel wieder nach Israel kommt. Seine Eltern haben ihm zum bestandenen Abitur eine Reise zu Tante und Cousine nach Tel Aviv geschenkt. Am ersten Abend lud die Tante ihre Freundinnen zum Essen ein. Ein Desaster, über das er auch im Buch schreibt.
Der Abend war von der ersten Minute an eiskalt, also fürchterlich kühl. Die begegneten mir mit unglaublicher Distanz, sprachen kein Wort Deutsch, auch Englisch, wenn dann nur Röckchen hingeschmissen.
Man redete konsequent Hebräisch, was er nicht konnte. Dann kamen Vorwürfe. Wie könne er, wie könnten die Eltern im Land der Täter leben? Irgendwann, die älteren Damen spielten mittlerweile Karten, erinnert er sich, kamen die ersten deutschen Brocken. Es waren Berliner Jüdinnen.
Es waren feine Damen der Berliner Gesellschaft, wie ich da mehr und mehr festgestellt habe. Ehemals feine Damen Und die lebten jetzt im Orient, im gelobten Land und in ihrem eigenen Land, alles richtig. Und dennoch im Orient und nicht in Berlin, wo sie gerne wären.
Es sind diese Fragen von Identität und Heimat, aber auch Zerrissenheit und Trauer, die in den Porträts deutlich werden. So auch bei Alma Sadeh, die mit 18 Israel verließ und in New York Gesang studierte. Mit 26, 2009, kam sie nach Deutschland.
Als ich Produktionen aus Deutschland gesehen habe, entweder in Video oder in Magazine, fand ich alles, was aus Deutschland kam, unglaublich spannend. Dann wollte ich sofort hierher.
Als Sopranistin war Alma Sadeh erst einige Jahre an der Oper in Düsseldorf. Seit 10 Jahren gehört sie zum festen Ensemble der Berliner Komischen Oper. Ihr Mann, auch er Israeli, den sie erst hier kennenlernte, spielt Bratsche bei den Berliner Philharmonikern. Mittlerweile haben sie 2 Kinder, die in eine Berliner Schule gehen. Sie sind angekommen in Deutschland und doch ist Israel ganz nah. Bedrückend nah, wie sich am 7. Oktober herausstellte und sie erfuhren, dass der Neffe ihres Mannes zu den Geiseln gehörte.
Sein Neffe ist 15, der hat noch 3 Geschwister. Der war alleine mit seiner Mama und seinen kleinen Schwestern, 2 kleinere Schwestern.
Sie lebten im Süden Israels im Kibbutz Be'eri, der am 7. Oktober von den Terroristen der Hamas mit am meisten zerstört wurde. Ahmed, der Neffe ihres Mannes, wurde zusammen mit einem anderen Jugendlichen und einem Mann Mitte 50 verschleppt. Der Mann, das weiß man, lebt nicht mehr. Die beiden Jugendlichen wurden Anfang des Jahres ausgetauscht. Im März, erzählt Alma Sadeh, war sie in Israel.
Der ist ein anderer Mensch geworden, man sieht es deutlich. Man sitzt da und isst zusammen und redet und man versucht zu verstehen, wie hat er das überlebt.
Eine der vielen Geschichten, die zeigen, wie Israel und Deutschland verwoben sind. Aber das Buch und auch die Entstehungsgeschichte des Buches zeigt eben auch geradezu exemplarisch die Unterschiede der beiden Länder, erklärt Alexandra Nocke.
In Israel wurden wir sehr oft in Wohnzimmer eingeladen, in eine sehr private Umgebung und die Kommunikation war schnell, direkt und sehr persönlich. In Deutschland gab es eine lange Vorlaufkommunikation per E-Mail, viele Rückfragen. Und wenn es dann zu einer Begegnung kam, einem Gespräch, dann fand das oftmals statt in sterilen Hotellobbys, in Vorzimmern, Konferenzzimmern oder anderen neutralen Orten. Und das war atmosphärisch ein sehr, sehr großer Unterschied.
Die Angst, sich auf dieses gerade jetzt sehr dünne Eis zu begeben, ist offenbar in Deutschland noch größer als in Israel. Ganz bewusst sollte die Auswahl der Porträtierten die Gesellschaften beider Länder möglichst breit und umfassend darstellen, also auch gegensätzliche und unvereinbare Positionen aufnehmen. Doch das ist dem Projekt nicht gelungen. Vielleicht zeigt sich auch darin nur die aktuelle Unfähigkeit oder die fehlende Bereitschaft zu reden. Muslimische Stimmen gibt es nur 2. Die in Jerusalem lebende Dokumentarfilmerin Rana Abu Fraik Azouk und der in Tel Aviv lebende Schauspieler Kais Naschif. Aus Deutschland findet man aus dieser Community niemanden.
Wir haben aus Deutschland keine Person mit arabischer Migrationsgeschichte, die bereit war, mit uns zu sprechen. Und auch das liegt nicht daran, dass wir niemanden gefragt haben, sondern auch da haben wir leider nur Absagen bekommen.
Und doch, oder vielleicht gerade deshalb, ist das Buch ein Abbild der Meinungen, Gefühle, der Sprachlosigkeit in beiden Ländern, aber auch der kleinen Zeichen von Hoffnung, wie von der Sopranistin Alma Sadeh, die auch selber in Berlin schon Anfeindungen erlebt hat.
Ich kann Leute nicht hassen, für was die sind. Und insofern würde ich auch nicht verstecken, was ich bin. Ich kann nicht viel dafür. Also es macht schon ein bisschen Angst, aber gleichzeitig muss man sich wirklich sagen, hey, ich bin halt das. Ich kann nicht viel davon, außer weiter alle Leute, wie die sind, zu akzeptieren.
Ich sehe was, was du nicht siehst. Deutschland, Israel, Einblicke. Das Buch ist entstanden in der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus in der KIGA, in der KIGA. Ich sehe was, was du nicht siehst. Deutschland, Israel, Einblicke. Das Buch kann kostenlos bestellt werden im Netz unter kiga-berlin.org. kiga-berlin.org.
Bayern 2. Shalom.
In unserem jüdischen Kalender haben wir heute, wie gesagt, den 23. Iyar 5784. Und das heißt, heute sind es 38 Tage, das sind 5 Wochen und 3 Tage des Omer. Oder auf gut Hebräisch, Hayom Shmone Veshloshim Yom Shehem Chamisha Shavuot Veshlosha Yamim LeOmer. Bestimmt haben Sie es schon gehört, womöglich hier bei uns, die 49 Tage zwischen unserem Befreiungsfest Pessach und unserem Gesetzgebungsfest Shavuot Mitte Juni zählen wir Tag für Tag ganz bewusst und einzeln ab. Diesen Brauch nennen wir das Omer-Zählen, die Sfirat HaOmer. Haben wir ausführlich darüber gesprochen, können Sie sich gerne nachhören in unserem Podcast bei uns im Netz unter bayern2.de. Bayern 2 am Freitagnachmittag, wir sagen Shalom. Ein festgesetztes Maß, ein Gesetz oder eine Satzung ist im Hebräischen ein Chok. Damit hängt zusammen das Wort für Verfassung, Chuka. Man hört es förmlich, Chok und Chuka. Morgen Vormittag beim Gottesdienst in der Synagoge lesen wir unsere Tora weiter. Morgen lesen wir die Parashat HaShavua mit der laufenden Nummer 33. Diesen Wochenabschnitt finden wir ganz am Ende des dritten Buches Mose, ganz am Ende vom Sefer Vayikra. Dieser Abschnitt heißt Bechukotai, in meinen Gesetzen. Bechukotai. Bestimmt hören Sie in diesem Bechukotai das Wort Chok heraus. Chok, das Gesetz oder die Satzung. Im Bechukotai Telechu, wenn ihr in meinen Gesetzen wandelt, ve et mitzvotai tishmeru, und ihr meine Gebote beachtet, ve asitem otam, und sie befolgt. Unser Wort zum Schabbat von und mit Rabbiner Joel Berger.
In unserem Leseabschnitt treffen wir auf die sogenannte Tochecha. Gemeint sind damit schwerwiegende Strafandrohungen, die Israel davor warnen, seine göttliche Mission zu verraten. Die Verwünschungen drohen dem Volk Israel mit dem politischen, wirtschaftlichen und physischen Niedergang, sollte es seinen Auftrag und seine Werte aus den Augen verlieren. Dann wird die Nation eine Niederlage und Katastrophe erleben. Es wird seine Freiheit und sein Land einbüßen. Das Volk wird ins Exil gehen und Verfolgung erleiden. Gewöhnlich lesen wir in der Synagoge diese Tochecha mit ganz leiser Stimme. So beängstigend sind diese Verse. Wahrlich kaum vorstellbar, dass ein Volk eine derart beschriebene Katastrophe durchmacht und dennoch überlebt. Doch damit ist unsere Parascha noch längst nicht am Ende. In einem abrupten Wechsel der Tonart hören wir eine der großen Tröstungen in unserer Tora. Denn plötzlich heißt es: Aber selbst wenn sie im Land ihrer Feinde sind, werde ich sie nicht verstoßen. Ich will um ihretwillen an meinen Bund mit ihren Vorfahren denken, die ich vor den Augen der Völker aus Ägypten herausgeführt habe, um ihr Gott zu sein. Ich bin der Herr. Gott ist gerecht, er mag sein Gesicht verbergen, aber sein Wort wird er nicht brechen. Er wird sein Versprechen erfüllen. Er wird seine Kinder erlösen. Er wird sie aus der Verbannung in ihre Heimat zurückbringen. Dies ist eine der schicksalshaftesten Aussagen der Tora. Sie sagt uns, dass kein Schicksal so düster sein wird, dass selbst die Hoffnung stirbt. Keine Niederlage ist endgültig, kein Exil endlos, keine Tragödie hat das letzte Wort. Nach unserem großen Moses verkünden alle unsere Propheten diese Botschaft, jeder auf seine Art und Weise. Hosea sagt, dass sich das Volk zwar wie eine untreue Ehefrau verhält, Gott aber ein liebender Ehemann bleibt. Amos versichert dem Volk, dass Gott selbst die verwüsteten Ruinen wieder aufbauen würde. Jeremia kauft in Anatot einen Acker als Zeichen dafür, dass es wieder eine Zukunft geben wird, in der man Äcker kauft und verkauft. Und so versichert Jeremia dem Volk, dass es aus dem Exil in Babylon nach Hause zurückkehren würde. Jesaja gar wird zum Dichter der Hoffnung mit seinen Visionen von einer friedlichen Welt. Darauf spielt vor etwa 150 Jahren fast ebenso prophetisch Naftali Herz Imber an. In seinem Text für eben jenes Lied, das später zur Nationalhymne des Staates Israel wird. Denn Naftali Herz Imber schreibt: Od lo avdati kvatenu, noch ist unsere Hoffnung nicht verloren. Nicht von ungefähr heißt Israels Nationalhymne Hatikva, die Hoffnung. Woher kommt das Prinzip Hoffnung? Nun, sie erwächst daraus, dass unser Denken und Tun auf die Zukunft ausgerichtet ist. Wir Menschen leben und weiten unser Sein ständig in die Zukunft aus, sowohl in unserem Bewusstsein als auch in unserem Handeln. Und zu dieser unserer Zukunftsfähigkeit gehört die Erwartung, dass wir trotz aller Widrigkeiten, unserer Schwierigkeiten im Hier und Jetzt letztlich doch überwinden werden. Es ist die Hoffnung, die unserem Leben im Angesicht von Leid einen Sinn gibt. Nur die Hoffnung befähigt uns, Risiken einzugehen, langfristige Projekte in Angriff zu nehmen, zu heiraten und Kinder zu bekommen und sich zu weigern, trotz aller Verzweiflung aufzugeben. Wir glauben nicht nur fest daran, dass Gott existiert, sondern auch, dass er sich um uns kümmern wird, dass er einen Bund mit der gesamten Menschheit geschlossen hat und einen weiteren Bund mit jenen Menschen, die er auserwählt hat, um allen ein lebendiges Beispiel des Glaubens zu sein. Gott hat sein Wort gegeben, und er wird es niemals brechen, sogar dann nicht, wenn wir unseren Teil der Verheißung brechen sollten. Ohne diesen Glauben hätten wir keinerlei Grund zu hoffen. Ohne die Hoffnung hätten die Juden und unser Judentum niemals überlebt. Ohne den Glauben an unseren Bund mit Gott hätte es nach der Zerstörung des ersten und des zweiten Tempels oder nach der Shoah kein jüdisches Volk mehr gegeben. Es ist keineswegs übertrieben, wenn ich sage, dass wir Juden das Prinzip Hoffnung am Leben erhalten und dass das Prinzip Hoffnung uns als jüdisches Volk am Leben erhält.
Gleich sage ich Schascha, aber davor kommt das, was davor kommen muss, unsere Lichtzündzeiten Dismanim. Ich nenne wie gewohnt Dismanim für alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Also zur festlichen Begrüßung unseres wöchentlichen Ruhetages müssen wir heute Abend bei Sonnenuntergang unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Salzburg bis um 20.39 Uhr, in Straubing sowie in Weiden bis um 20.46 Uhr und in München sowie in Pilsen bis um 20.47 Uhr. Regensburg 20.48 Uhr, Augsburg 20.50 Uhr, Amberg 20.51 Uhr, Nürnberg, Ulm sowie Konstanz 20.54 Uhr, Fürth, Erlangen, Bayreuth sowie Hof 20.55 Uhr, Bamberg 20.57 Uhr, Würzburg 20.01 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 21.07 Uhr. Voilà, seose, das war unser Shalom für heute. Ein neues und frisches kommt am nächsten Freitag hier bei uns auf Bayern 2 um kurz nach halb drei. Der kommende Freitag ist für uns der erste Sivan. 5784. Ja, der kommende Freitag ist ein Monatserster, ein Rosh Chodesh. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zu einem neuen Shalom am kommenden Freitag, am 1. Sivan, eine gute Woche, einen Shavua Tov. Und ich, der Strausmann Michi, wünscht für heute Gid Shabbes, Shabbat Shalom, Omevorach, Shasha, am Israel Chai.